Ha! Es gibt so eine Sache, ne? Einen schönen guten Nachmittag erstmal. Aber Brille, Headset, Maske ist echt eine Herausforderung. Und deswegen dachte ich mal, gucken, ob ich es runterkriege. Hat gut geklappt. Schön, dass wir heute Nachmittag hier gemeinsam sein dürfen. Auch herzlich willkommen da, wo du zuschaust, bei dir zu Hause oder unterwegs oder auch da, wo du es später zuschaust und anschaust. Schön, dass du hier mit uns mit dabei bist. Ist doch wunderbar, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ihr Lieben, ich möchte euch heute zuerst mal nochmal Danke sagen für alle diejenigen, die uns in den letzten 2 Wochen bekocht haben. Es war wirklich wunderbar. Also ein Essen besser wie das andere und ich bin Gott dankbar, dass wir nicht bewerten müssen, sondern genießen durften. Ne? Deswegen herzlichen Dank für eure Unterstützung, für euer Beten und Mitsein. Uns geht soweit ganz gut. So zwischen Schlafen und Schreien lachen wir auch mal. Ne? Das ist so die Devise. Aber preis dem Herrn, Gott ist so gut. Amen. Ihr Lieben, ich liebe diese Gemeinde, diese Kirche. Wie geht's dir? Auch so? Ja? Du zu Hause darfst auch mal winken und sagen, ja. Wir lieben diese Kirche, weil Jesus sie liebt. Amen. Und wir sind einfach gut, ne? So mal ganz sagen, danach Abendmahl und Buße tun, ne? Aber ich mag uns, weil ich denke, man kann sich hier wirklich wohlfühlen. Man ist hier angekommen, man fühlt sich hier wertgeschätzt. Und wenn ich einfach so mal reinschaue, erkenne ich einfach verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen, verschiedene Geschichten. Und wir kommen hier zusammen, weil Jesus uns zusammengerufen hat und in ihm wir eine Familie sehen. Und es ist doch wunderbar, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich war bis letzte Woche eigentlich relativ frustriert. Das darf ich euch so ehrlich sagen, ne? Weil ich dachte so, Mensch, durch das ganze Corona und das hört nicht auf und ich will endlich wieder singen, ne? Das ist so mein innerliches Gefühl, das da ist, ne? Und alles und man planen Sachen und dann Gemeindefreizeit und die kommt immer näher und das kommt halt immer näher, ne? Und du hoffst, dass es eigentlich noch ein bisschen eine Zeit ist, weil die Zahlen und alles und du hast so einen innerlichen Frust und sagst, Herr, ich will wieder Gemeindeleben haben, so toll, ne? Und baust du deine Gemeinde überhaupt und wie auch immer. Und dann habe ich letzte Woche ein Seminar besuchen dürfen, online von zu Hause aus. So an alle, die 8 Stunden am Tag vor Zoom sitzen müssen, meinen großen Respekt. Also für mich ist das nichts. So nach einer Woche ist mein Kopf eckiger geworden. Deswegen war ich beim Friseur, dass man es nicht so sieht. Das ist nichts für mich. Ne? Also unglaublich, wer das schafft, meinen tiefsten Respekt. Aber dort war ich mit anderen, ich glaube 55 anderen Bibelschülern zusammen und die haben alle immer mal wieder so erzählt, was Gott in ihren Kirchen und ihren Gemeinden tut. Und ihr Lieben, es ist erstaunlich, Gott tut wirklich etwas in unserer Zeit. Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit, Menschen haben wirklich Erfahrung mit der Liebe Gottes. Ne? Einer hat mir erzählt, die haben einen Ehekurs gemacht, also Alpha-Ehekurs online und haben mit Flyern eingeladen auf der Straße, ne? Und über 100 Ehepaare haben zugeschalten, von denen über 60 nicht von der Gemeinde waren, weil einfach da ein Hunger danach war und die meisten sagten, Lockdown, Hilfe in meiner Ehe, ne? Mein Mann und meine Frau nerven mich oder die Kinder. Und ihr Lieben, ich wollte euch das weitergeben, weil es mich begeistert hat, zu sehen, Gott tut etwas in unserer Zeit. Vielleicht nicht so sichtbar, aber in vielen Bereichen doch wirklich sichtbar. Und mich hat dieser Ehekurs so begeistert, dass ich mir das Material angeschaut habe. Und mal sehen, vielleicht können wir das ja auch mal probieren. Ne? Christina und ich, wir sind die ersten Teilnehmer. Du musst erst mal teilnehmen, bevor du es leiten kannst. Ne? So geht das. Ich habe euch heute auch neben dem ganzen Allgemeinen, ich habe jetzt 4 Wochen nicht gepredigt, da hat man so einen Stau, ne? habe ich euch na klar auch eine biblische Geschichte mitgebracht. Kannst du mal auftippen, aufschlagen. In deiner Bibel, das ist der 1. Samuel und da ist es Kapitel 16, wir haben es auch hier und wir schauen uns die Verse 1 bis 13 an, aber die gehen hier so durch, aber ich möchte sie euch lesen und dann immer gleich kommentieren und euch einfach ein bisschen erzählen. Wir fangen an mit Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll, über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Bleiben wir mal bei dem ersten Vers. Müssen ein bisschen erklären, was eigentlich gerade hier geschieht. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, war dort in der Sklaverei und ist jetzt in das von Gott verheißene Land hineingekommen, hat sich dann dort Stück für Stück ausgebreitet. Und während dieser Zeit waren es immer wieder Richter, immer wieder einzelne Menschen, die ein Stück weit das Volk geführt haben, geleitet haben. Aber eigentlich war alles relativ gut auf die Stämme aufgeteilt, auf die Sippen aufgeteilt, die untereinander einfach sich miteinander unterwegs waren, geguckt haben. Und immer mal wieder hat Gott eine Person erweckt, die das Volk wieder zurückgerufen hat zu ihm. Und dann hat das Volk Israel entdeckt, dass die ganzen Völker um sie herum alle Könige hatten. Nun, Könige zu dieser Zeit waren nicht unbedingt Könige, wie riesig die riesige Königreich hatte, wie später der König von Babylon oder der assyrische König, sondern Könige waren zu der Zeit auch Stadtkönige, ne? Stadtkönige oder mehrere Städte, die einzelne Könige hatten. Und so hatte das Volk Israel einfach geguckt und gedacht, wow, die haben alle Könige, wir brauchen auch einen König, ne? Jetzt ist Zeit für uns, auch einen König zu haben. Und dann kommen sie eben zu Samuel, dann mal anfangen und sagen, du, wir wollen jetzt auch einen König haben. Und sagt ihnen, es ist eigentlich nicht so eine gute Idee, einen König zu haben. Ne? Weil weißt du, wenn du einen König hast, dann musst du den bezahlen, der holt deine Söhne ab und der heiratet vielleicht deine Töchter, wie auch immer. Wollt ihr wirklich einen König haben? Und das Volk sagte, ja, weil wir haben auf Instagram gesehen, es ist cool, einen König zu haben, also brauchen wir jetzt auch einen König. Ne? Überspitzt erzählt. Ne? Auf jeden Fall holen sie sich den Saul dann als König. Der Saul macht sich auf, um einen Esel zu suchen und kommt als König zurück. Auch mal eine interessante Geschichte darüber zu predigen. Aber Saul ist König und er bleibt nicht lange König, weil er einfach einen Fehler macht, weil ihm die Anerkennung von Menschen wichtiger ist, als auf Gott zu warten, opfert er einfach vorschnell und verliert somit Gottes Segen. Und jetzt kommt eben in diese Zeit hinein und der Samuel ist hier ein bisschen am Jammern in sich über den Saul, ne? Ach, jetzt haben wir den zum König gemacht und der taugt nichts und x nichts und wie auch immer. Ne? Und dann spricht Gott hier hinein und sagt, du Samuel, jetzt geht was Neues los. Weil ein Stück weit den Saul wollte das Volk haben. Ne? Das Volk hat einen König begehrt und dann ist das Saul geworden. Aber jetzt habe ich mir einen König ausgesucht. Ich habe mir einen König ausgesucht, der über meinem Volk König sein soll. Gott hat sich jetzt einen König ausgesucht. Und dann Vers 2 gehen wir mal weiter. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, aber ich will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Vers 4. Und Samuel machte es so, wie ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Samuel hat na klar erstmal ein bisschen, ne, wie sagt man, Herzflattern. Es ist, wenn du dir die Geschichte reinschaust, es war für einen neuen König vor allem, ich meine, innerhalb der eigenen Familie schon schwierig genug, die Nachfolge anzutreten. Und dann noch ein König, der nicht in der eigenen Familie ist, der jetzt König wurde. Oftmals ging das für das nicht gut aus. Ne? Also hat Samuel Angst, wenn der Saul das hört, dass der jetzt da ein neuer König kommt, ne? Dann geht es mir an Kragen. Und dann macht Gott einen Trick. Ne? Und so als ehrlicher Deutscher müsste man sagen, es ist eigentlich nicht ganz korrekt, was hier vor sich geht. Ne? Weil Gott gibt dann so nebenher dem Samuel einfach einen Aufwand, ja, dann geh doch hin und opfere, ist immer gut, ne? Geh mal hin und opfere. Ne? Und Samuel denkt sich, das ist eigentlich eine gute Idee, lass uns das machen. Ne? Und dann gehen sie hin und dann kommt er dort zur Stadt hinein und die Leute gucken schon von Weitem, oh, der Prophet kommt. Und meistens war so, dass Samuel eben umherging und was tat er? Er war oftmals der Richter, der in verschiedenen Angelegenheiten gesprochen hat. Oder er hat auch von Gott her nicht so tolle Nachrichten vollbracht. Ne? Ihr habt euch an die Gesetze nicht gehalten, ihr habt jenes und dieses gesagt. Und deswegen hatten die Leute in der Stadt ein bisschen Angst davor, oh, der Samuel kommt. Ne? Sind fast so wie zwei Kinder, die was angestellt haben und Papa kommt rein. Ne? kennt ihr dieses Gesicht? Aha, ich kann meinen Kindern von der Nase ablesen, wenn was nicht in Ordnung ist. Ne? Wahrscheinlich kann das meine Frau bei mir. Ne? So ist das eben. Aber so muss das gewesen sein. Ne? Sie kommen und sie haben Angst und dann Samuel sagt so, ja, Frieden. Und er denkt sich, Glück gehabt, ich bin ja zum Opfern hier. Ne? Und alles andere her machen wir so hinten rum. Ne? Und er sagt dann in Vers 5, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Nun, gehen wir mal jetzt in die Familie Isai hinein. Ich weiß nicht, ob Isai gerade beschäftigt war, war beim Essen, war beim Trinken. Wir wissen auch nicht genau, um welche Zeit eben der Samuel da zu Besuch kam. Aber auf jeden Fall hörte Isai, du, der Prophet ist da, der Prophet ist da und läuft schnurstracks auf dein Haus zu. Ne? Isai erstmal, ups, komm, Schatz, mal schnell alles aufräumen, alles ordentlich machen, der Mann Gottes ist gleich da. Was will er denn? Hast du gesündigt? Ist da was, was wir noch in Ordnung bringen müssen? Schnell, bevor der Mann Gottes kommt. Und dann kommt der Mann Gottes auch noch hin und sagt zu ihm, du Isai, es wird Zeit jetzt, dass du mir deine ganze Familie herholst und ich bin hergekommen, mit euch ein Opfer zu bringen, mit euch Gemeinschaft zu haben und bring mal alle raus. Ne? Also, was war wohl dieses Heiligen? Höchstwahrscheinlich mussten sie sich alle waschen. Höchstwahrscheinlich waren dann da diese ganzen Rituale. Zurzeit in unserem Gemeindebibelleseplan lesen wir das ja durch. Ne? Dieses ganze Waschen und das Waschen und nochmal Waschen und diese ganzen Dinge, die sie machen mussten. Dann haben sie das wohl gemacht und haben sich neue Kleider angezogen. Die Frauen haben sich richtig schick gemacht und wie auch immer. Und dann gingen sie eben dorthin, wo geopfert wurde. Und höchstwahrscheinlich ist dann Vers 6 nach dem Opfer. Ne? Das Opfer wird, die Zeremonie wird durchgeführt und das alles. Und danach hat man dann noch zusammen gegessen, weil dann am Ende der Geschichte können wir lesen, dass es dann heißt, es ist jetzt mal Zeit zum Essen. Ne? Jedenfalls sind sie alle dort beim Schlachtopfer, es ist fertig. Vielleicht sind die anderen, weil er hat ja die Stadt eingeladen, schon wieder nach Hause gegangen und es ist nur noch Isai und seine Familie da und der Prophet Samuel, wissen wir nicht ganz genau, muss man vielleicht hineinlesen oder auch nicht. Jedenfalls kommt jetzt der Moment, wo vielleicht der Heilige Geist und Gott so an den Samuel erinnert und sagt, Samuel, du bist noch wegen was anderem hier, nicht nur wegen Opfern. Und Samuel vielleicht, ja stimmt, habe ich ganz vergessen. Eigentlich hoffte ich, dass du es vergisst und ich vergesse. Aber lass uns mal rangehen. Und als er dann, steht in Vers 6, als er dann so hinkam, da sah er Eliab an und dachte, oh, gewiss ist er's von dem Herrn, sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also Samuel ist da und dann kommt der erste Sohn hinein, ne? Eliab, und er schaut ihn an und denkt, was für ein Prachtkerl. Ne? Wahrscheinlich denkt er, die ganzen Frauen in Israel, die werden rufen, was für ein Schönling. Ne? Der hat die meisten Follower auf Instagram, ist so wunderbar gemacht, ne? Hat nicht so einen Bauch wie ich, aber hat so Muskeln, vielleicht würde das Hemd spannen, sieht wunderbar aus, ist stark, hat vielleicht einen Universitätsabschluss, einen Master und was nicht für alle Degrees. Und Saul schaut ihn an und denkt, was für ein König, ne? Wie in Stein gemeißelt. Wunderbar, das muss er sein. Das, Herr, du hast mich gut, dass du mich hierher gebracht hast. Jetzt nehmen wir den, der ist gut, salben wir ihn und dann haben wir das Ding erledigt und ich kann wieder nach Hause gehen. Aber der Herr sprach zu ihm, schau nicht auf das Aussehen. Schau nicht auf das, worauf der Mensch achtet. Schau nicht auf das, wo du vielleicht denkst, was man benötigt, König zu sein. Schau nicht auf die menschlichen Fähigkeiten. Schau nicht auf das, wo du denkst, dass sich vielleicht blendet. Die Muskeln sind gar nicht echt. Ne? Das ist so an irgend so ein Zeugs, das man isst, damit man die Muskeln bekommt. Ne? Und das Bachelor Degree hat er auch nicht selber geschrieben, die Arbeit. Ne? Schau nicht auf das, was du siehst. Schau nicht darauf, weil was sagt Gott? Ich schaue auch nicht darauf, sondern ich gucke eigentlich durch die ganze Fassade des Menschen, durch die ganze Maskerade des Menschen, schaue ich durch und ich schaue in sein Herz hinein. Und oftmals ist es ja für uns so, dass wir diese Bibelstelle lieben. Ne? Ich danke Herr, dass du mein Herz siehst. Ne? Dann ist mein Verhalten so egal. Ne? Der Herr sieht dein Herz. Ne? Du hast mir wehgetan, aber der Herr sieht dein Herz. Ne? Es ist toll zu wissen, dass der Herr das Herz sieht. Aber wisst ihr, Lieben, es ist auch gut zu wissen, wenn die Bibel über das Herz spricht, was da eigentlich gemeint ist. Ne? Also, wenn die Bibel von Herz spricht, und wir machen es einfach nicht theologisch, weil dann verstehe ich es nicht. Wenn die Bibel über das Herz spricht, dann spricht sie eigentlich über so unseren ganzen, ein Stück weit unseren Willen, unser geistliches Leben, unsere Emotionen, unseren Verstand, unser Denken, alles, was so in sich geht, in uns vorgeht, was du niemand zeigen willst, aber der Herr sieht's. Ne? Das ist so ein Stück weit das Herz, ne? Unser innerstes Sein, das, was wir so sind in unserem Denken, in unserem Willen, in unserem Sein, in unserem Herzen, eigentlich so ein Ort, wo unsere Identität sitzt und einfach ganz leicht. Na, Gott schaut dort hinein und Gott sieht dort etwas, was vielleicht du nicht siehst, was vielleicht ich nicht sehe, aber Gott sieht dort etwas, was dort verborgen ist, ne? Was dort vielleicht für dich auch noch schlummert. Ne? Und dann denkt sich Samuel, okay, gut, Herr, du schaust nicht darauf, ich probiere es, ob ich es besser kann. Und dann Vers 8, da rief Isai den nächsten Sohn rein, den Abinadab oder so, und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und Samuel dachte vielleicht, Mensch, der sieht echt gut aus, ne? Der ist von seinem Aussehen ein bisschen sanfter wie der erste, ne? Der sieht auch noch gut aus und auch noch ein fescher Kerl, aber vielleicht ein bisschen sanfter. Vielleicht ist sein Herzen auch das, ne? Er prüft nochmal. Und Gott sagt ihm innerlich wieder, ist er nicht. Da ließ Isai, Vers 9, den Schama vorübergehen. Er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Interessant, dass einer nacheinander kommt. Einer nacheinander ist auf dem Prüfstand. Ne? Samuel guckt sie sich alle an und realisiert, es ist keiner von ihnen. Und jetzt Vers 11, echt interessant. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Oder andere Übersetzungen sagen, sind das all deine Söhne? Und ihr Lieben, seid doch mal ganz ehrlich, es ist ein Stück weit eine dumme Frage zu fragen, oder? So, wenn du jemand bittest, bring mir all deine Söhne, dann glaubst du ja auch, dass er dir all deine Söhne gebracht hat, oder nicht? Und du dann nochmal so fragst, du, ja, es ist jetzt echt doof, aber du hast mir all deine Söhne gebracht, aber ist nicht der dabei, den ich suche, hast du nicht noch einen Sohn? Das ist so nach der Leiche im Keller fragen, ne? Ein Stück weit, warum fragt er das, ne? Und dann, der Isai sprach, der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende ihn hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Jetzt lass uns mal hoffen, dass er die Schafe in Bühl-Altschweier gehütet hat und nicht in Freudenstadt, ne? Weil sonst hätten sie lange aufs Essen warten müssen. Ne? Aber die Realität ist, versteht ihr das mal? Einfach mal die Situation, die da ist. Es kommt jemand, um die Kinder, um die Söhne anzuschauen. Er fragt dort, hast du noch einen Sohn? Und Isai sagt, ja, der ist so da draußen beim Schafehüten. Ne? Nie gefragt und auch nie überlegt manchmal, warum hat der Isai ihn eigentlich nicht gleich von Anfang geholt, ne? Und hat ihn an jemanden losgeschickt und sagt, du, geh mal schnell den David holen. Der ist da draußen bei den Schafen, der Prophet will ihn sehen. Ne? Irgendwas war da in Isai, der den David schön bei den Schafen lassen wollte. Ne? Er wollte ihn dort gut aufbewahrt haben, er wollte ihn nicht zeigen. Ne? Es gibt verschiedene Richtungen, warum und weshalb das sein konnte. Ich will daran nicht tief hineingehen, aber was mich wirklich berührt ist, sie gehen hin und sie holen ihn. Ne? In Vers 12, da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen, auch passend, ne? Außerdem die einzige wirkliche Beschreibung, die wir von David haben. Ne? Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Nun, du musst dir vorstellen, der kommt gerade von den Schafen. Ne? Der hat sich nicht vorher schön gewaschen, der hat nicht die ganzen heiligen Rituale bekommen, der hat auch nicht die schönen Kleider an, sondern die sind da am Festessen und da kommt der von den Schafen hinein. Ne? Höchstwahrscheinlich, als er reinkam, das erste, was Samuel von ihm roch, war irgendein so ein Schafszeugs. Ne? So, er hatte bestimmt nicht seinen schönsten Mantel an, sondern er kam so, dreckig, vielleicht auch nicht dreckig, gewaschen, nicht gewaschen, wissen wir nicht. Aber er kam so, wie er war. Und eigentlich der komplette Kontrast von dem, was dort eigentlich gerade los ist. Heiliges Schlachtopfer ist gerade fertig. So ein schönes, so eine schöne heilige Stimmung. Alle sind so in Erwartung. Jeder wurde so präsentiert und alles und so weiter. Und da kommt er vom Feld draußen herein. Ne? Kommt her vom Feld, hütet die Schafe, ist da und einfach so dreckig, wie er ist. Und er kommt vor Samuel, was ist heute mit mir los? Er kommt vor Samuel und steht da und Samuel schaut ihn an und der Herr sagt zu ihm, das ist er. In dem Moment ist etwas geschehen, erstens in Samuel, er hat nicht mehr nach menschlichen Dingen beurteilt. Ne? Den ersten hat er noch nach seinen menschlichen Fähigkeiten beurteilt. Ne? Sieht gut aus und so weiter und so fort. Aber den David beurteilt er nicht mehr, sondern das hat er Gott überlassen. Ne? Gott fällt hier sein Urteil und sagt über David aus, ja, das ist er. Das ist der zukünftige König. Das ist der, den ich mir erwählt habe. Und David war ungefähr, als sie ihn da vom Feld holen, so ungefähr zwischen 10, vielleicht 12, vielleicht maximal 15, 16 Jahre alt. Ne? Also ein Teenager kommt hier herein und Gott sieht ihn und Samuel und sagt zu Samuel, das ist er. Gott hat ihn beurteilt. Und dann Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Vielleicht so schnell er konnte, wer weiß. Aber was mich hier so begeistert, ist das, dass Gott ganz andere Auswahlkriterien hat. Gott schaut nicht nach dem, was die Menschheit schaut. Gott schaut nicht nach Germany's Next Topmodel. Gott schaut nicht nach all diesen Dingen. Gott schaut nicht nach demjenigen, der die Follower auf Instagram hat. Gott schaut nicht nach derjenigen, der alles perfekt hat. Gott schaut nicht nach demjenigen, wo alles so toll und gesund und so wichtig und so ringen ist. Sondern Gott schaut eigentlich nach etwas ganz anderem. Gott schaut hinein in die Herzen der Menschen und er schaut, was geht dort sich vor. Ne? Was geschieht dort? Was passiert dort in den Herzen des Einzelnen? Was ist los in deinem Herzen? Was ist los in deinem Inneren? Ne? Später lesen wir von David, dass er genannt wird, ein Mann, dessen Herz sich auf Gott ausgerichtet hat. Ne? Die Bibel sagt, ein Mann nach Gottes Herzen. Ne? Für uns einfacher, sein Herz war einfach auf Gott ausgerichtet. Er sehnte sich nach Gott. Er schreibt ja auch später, seinen Psalmen kannst du nachlesen, wie er darüber schreibt, wie er die Schafe gehütet hat. Dinge, die er dort erlebt hat, lernen wir ein bisschen mehr über ihn kennen. Aber die Realität ist, Gott schaut durch alles das, was menschlichen Wert hat, hinein in sein Herzen und sieht, ja, das ist der Mann, den ich mir herausgerufen habe, König zu sein. Und interessant ist ja auch, dass Saul nicht ging und David war König. Halleluja, ne? Sondern es dauerte noch echt lang. Erst mit 37 ungefähr wurde dann David zum König über den gekrönt und dann noch ein paar Jahre später über ganz Israel gekrönt. Ne? Es hat echt lange gedauert, von Salben, bis es dann wirklich sich auch manifestiert hatte. Ne? Da waren noch viele Lektionen dazwischen, die David lernen durfte. Da war noch vieles, wo er noch nicht bereit war in diesem Moment. Aber wo er wirklich zutief ready war, bereit war, war in seinem Herzen. Ne? Und ich glaube, dass in diesem Jahr der offenen Türen Gott dich ruft. Und zwar glaube ich, dass Gott in dein Herzen hineinruft, ich habe wirklich etwas für dich vorbereitet. Ich habe einen Plan für dich. Und ich glaube, er ruft was, wo er sagt, ich sehe in dir etwas, was du vielleicht in diesem Moment noch nicht sehen kannst. Ich sehe etwas in dir, was vielleicht deine ganze Familie, alles um dich herum auch noch nicht erkannt hat. Ich rufe dich, weil ich etwas in deinem Herzen sehe, das wertvoll für mich ist, wo ich Interesse daran habe. Und ich weiß nicht, was deine Schafe sind in dieser Zeit. Vielleicht sind die Schafe, die du gerade hütest, wirklich Not und Ängste. Vielleicht hütest du gerade irgendwelche Sorgen und du sagst, Johannes, wie soll ich denn die Stimme Gottes in all diesen Schafen, in all diesen Sorgen, in all diesen Nöten hören? Wie soll ich denn das? Ich bin hier die ganze Zeit damit beschäftigt, meine Schafsorgen, ne, irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weiter. Ich habe keine Ahnung, was morgen kommt und wie sein wird. Ich bin so beschäftigt mit meinen Schafen. Wie soll Gott dort mich sehen und wie soll er dort hineinsprechen? Aber vielleicht fühlst du dich auch, vielleicht hat sich David auch so gefühlt, dass du der Abgeschobene bist da draußen bei den Schafen, ne? Den man erst holen muss. Weiß nicht, vielleicht fühlst du dich wirklich auch wirklich abgelehnt und du sagst, Mensch, eigentlich bin ich so ganz alleine. Vielleicht ist das Schaf, mit dem du dich zurzeit beschäftigst, wo du sagst, hey, ich fühle mich so alleine. Ich fühle mich vielleicht nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich vielleicht auch von unserer Gesellschaft, von meiner Familie, hoffentlich nicht von uns als Gemeinde, aber ausgestoßen oder einfach nur am Rande. Ne? Ich weiß es nicht, was deine Schafe sind. Vielleicht sind deine Schafe auch wirklich, wo du innerlich sauer bist, ne? Wo du sauer bist auf dich selbst, wo du sauer bist auf Gott, wo du Gott Dinge an den Kopf wirfst und du darfst es ja auch. Und wenn du das machst, dann guck auch, dass du es richtig, richtig rauslässt. Ich empfehle immer, du darfst richtig sauer mit Gott sein. Das macht ihm nichts aus, weil dafür gibt es auch Gnade und er kommt zu dir und hilft dir. Aber vielleicht ist es gerade auch das in deinem Herzen, wo du wirklich sauer bist auf Gott, die Schafe, die du gerade hütest, ne, dort, wo du bist. Vielleicht ist es auch Verlust. Vielleicht ist es auch wirklich Not und Angst, vielleicht ist es auch Krankheit, wo du einfach gerade das als Schaf bist, wo du unterwegs bist, deine Krankheit und die ganzen Dinge. Und dann sagst du, Johannes, und jetzt dort hinein ruft mich Gott. Und ich möchte dir heute sagen, lass mich heute der Diener sein, der zu David gekommen ist und ihn gerufen hat, der Prophet ist da. Lass mich heute diesen Diener in deinem Leben sein, der zu dir hineinruft und sagt, komm, der Herr Jesus ist da, er sieht dich, er kennt dich, er schaut durch die Fassade, die du aufgebaut hast, er schaut durch deine Umstände hindurch, er sieht dich, er erkennt es an und er tut es nicht verneinen, dass es dir so geht, wie es dir geht, aber was er heute Abend tut oder da, wo du es später nochmal anschaust, er möchte dich rufen. Lass heute Abend mich dieser Diener sein, der zu dir kommt und dir sagt, komm, lass dich rufen, weil Jesus ist da, um dir zu begegnen. Zu uns kommt nicht mehr der Prophet Samuel, der ist schon eine ganze Weile ganz woanders, ne, wurde ab und zu mal aufgeweckt, der Arme. Aber er ist weit weg, aber zu uns ist Jesus, der heute kommt und der zu uns sagt, ich möchte dich salben. Ich habe wirklich einen Plan für dich. Da schlummert etwas in dir, was noch keiner gesehen hat. Und die Realität ist ja, und das ist ja das, was wir wollen, was ist der nächste Schritt, ne? Ja, Herr, hier bin ich. Das ist das, was geschieht. Ne? Herr Jesus, hier bin ich. Und jetzt bitte gib mir doch 3 Schritte, wie kann ich König werden? Ne? Aber wir sehen, dass in Davids Leben das nicht so war, sondern in Davids Leben kam das. Er hatte die Begegnung in diesem Moment auch mit Gott. Der Heilige Geist kommt auf ihn und das Leben geht erstmal ganz normal weiter. Ne? Das Leben geht erstmal normal weiter. Zwar wird er an den Königshof gerufen, muss da spielen und machen und so tun, aber erstmal geht das Leben ganz normal weiter. Kein spektakulärer Triumphzug, kein wir wollen David haben und so weiter und so fort, sondern das Leben geht ganz normal weiter. Und das ist das, wo ich heute einfach dich rufen möchte und dir sagen möchte, Gott hat echt einen Plan mit deinem Leben. Gott hat etwas vor, gerade in dieser Zeit. Vielleicht kannst du es noch nicht erkennen, und der heutige Tag ist wirklich dazu da, wie David sich aufzumachen. Was auch immer deine Schafe sind, sie loszulassen, sie gehen zu lassen auch und zu Gott zu kommen und sich salben zu lassen. Ich habe eine Art diese Predigt, ich glaube vor 10 Jahren in Polen gepredigt, bei einer Gemeinde in Lublin. Und dort kam ein junger Mann nach vorne, ein Roma, junger Mann, er kam nach vorne und wollte für sich beten lassen. Und dann guckte er so mich an und sagte, während du gepredigt hast, da hat Gott zu mir gesprochen, ich soll meine Familie von Jesus erzählen. Und er guckte mich so an und sagte, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung. Und ich sagte, ich weiß es auch nicht, aber ich bete für dich. Lass uns mal beten, das hilft. Ne? Und er sagte dann, wir haben gebetet und während wir anfingen zu beten, fing er an zu weinen und dann hat er mir seine Familiensituation erzählt und hat das. Und ich will es dir nicht erzählen, was einfach, was dieses Volk erlebt, echt, echt einfach traurig ist. Ne? Und er erzählt das und ich verstehe so, Mensch, der Kerl hat echt Schafe, die er hüten muss. Ne? Das ist echt dreckig, sein Leben, aber Gott salbt ihn dort. Und ein Jahr später, und Christina ist ja irgendwo hier, sie kann euch das erzählen. Ein Jahr später kommen wir wieder in diese Gemeinde. Und der Pastor sagt zu mir, Johannes, wir haben diesmal mehrere Gottesdienste, weil wir haben eine Roma-Erweckungsveranstaltung. Und dann sage ich so, wie, was meinst du damit? Dann sagt er, ja, weißt du noch den Jonas? Dann sage ich, weiß ich nicht mehr. Ja, das ist der junge Mann, für den du gebetet hast. Sage ich, weiß ich auch nicht mehr, das waren so viele. Sagt er, ist ja auch egal. Dieser Jonas hat seine ganze Familie mit dabei, weißt du? Und wenn die von Familie sprechen, dann sind das 100, 120. Und ich guckte da und wirklich so ein alter VW-Bus, ein VW-Bus und dann die Mercedes-Sprinter, ne, so nacheinander. Und da kamen sie raus, wirklich in Scharen. Ne, und er strahlte mich an und sagte, Johannes, sie sind alle da, um das Evangelium zu hören. Du hattest recht, Gott hat mit mir etwas vor. Und ich stand da und ich dachte, Herr, du bist viel zu gut, als ich dachte, ne? Wenn der das macht, wenn er das einfach umgesetzt hat, ein einfacher Kerl, der weder lesen noch schreiben kann, aber wirklich ein Herz dafür hat. Und das war so stark, ich glaube 60, 70 von ihnen sind nach vorne gekommen, haben ihr Leben Jesus gegeben. Einfach ein Moment und ich wusste, das war nicht meine Ernte, das war nicht ich, sondern das war, klar war das Gott, aber das war dieser Jonas, der in dem Moment, wo er bei den Schafen war, einfach Ja gesagt hatte, ich komme, hier bin ich, ne? Und so möchte ich euch einladen, jetzt können diejenigen, die das Abendmahl vorbereiten, schon gerne mit nach vorne kommen, weil ich heute das Abendmahl in diese Verbindung setzen möchte. Damals wurde gesalbt und man hat nicht nur so ein bisschen ein paar Tropfen Öl drauf gemacht, ne, wie man das heute so nett macht, sondern man hat so wirklich gut die Hände so gepatscht und dann so runter, ne, gibt ja die Stelle, lass das Salböl Aarons Bart runtertropfen und so, ne. Sei froh, dass wir das heute nicht machen und Corona-konform ist es auch nicht und durch einen Livestream kriegen wir das auch nicht hin. Und wenn du da, wo du zu Hause bist, wirklich vielleicht auch dein Abendmahl vorbereiten kannst, wollen wir ein paar Minuten nehmen. Aber was ich heute machen möchte mit dem Abendmahl, ist da, wo du Jesus kennst und wo du sagst, Mensch, das hat mich heute echt angesprochen. Ja, Johannes, ich lass dich heute diesen Diener sein, der zu David kommt und ihn zum Propheten bringt. Du sagst, ja, ich nehme das heute für mich an. Ja, ich erkenne meine Situation, aber ich möchte das wirklich heute in Angriff nehmen. Gott hat etwas für mich vorbereitet. Gott hat einen Plan für mich. Gott hat etwas für mich persönlich geöffnet in diesem Jahr. Da ist etwas, das möchte ich annehmen. Ja, ich weiß, mein Leben ist nicht in Ordnung. Ja, ich weiß, da gibt es so viel, das man in Ordnung bringen kann. Aber ich bin heute hier und ich will sagen, ja, salbe mich. Und wenn du dann heute das Abendmahl bekommst, dann lass uns das in diesem Zeichen sein, wo wir nochmal neu sagen, ja, Herr Jesus, hier bin ich, salbe mich. Lass uns einfach den Saft oder Trinken, das Blut Jesu in Angriff nehmen und sagen, so Herr, wie Samuel den David gesalbt hat, so mache ich das heute. Nicht dein Abendmahl, nicht den Wein oder den Saft trinke, dann erinnere ich mich an das, was du für mich getan hast. Du rufst mich, du hast mich gerettet, du hast mich von den Schafen herausgeholt und ich bin hier. Und wenn du das Brot nimmst, dann du dann einfach sagst, ja Herr, du bist für mich gestorben, hast dein Körper hingegeben für mich. Und dann lass uns glauben, dass wenn wir das machen, dass uns der Heilige Geist heute neu erfüllt. Und auch da, wo du zu Hause bist und das anschaust, lass uns doch glauben, dass heute der Heilige Geist ganz neu auf uns kommt. Amen. Lass uns glauben, dass nicht nur das, was da so steht, sondern dass es auch hier in unseren Herzen geschieht, wenn wir Abendmahl nehmen. Wenn wir das von ganzem Herzen nehmen, lass uns doch glauben, dass der Herr uns ausrüstet. Amen. Lass uns doch für den Moment gemeinsam aufstehen. Da, wo du vielleicht Jesus noch nicht kennst, wo du noch nicht bewusst Jesus in dein Leben eingeladen hast, wo du nicht bewusst gesagt hast, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein, möchte ich dir eine Chance geben, das jetzt zu tun. Lass uns doch gerade im Moment die Augen schließen. Und da, auch wo du zu Hause bist und es gerade anschaust, wo du noch nie so von ganzem Herzen in deinem Herzen gesagt hast, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus, hier bin ich, komm. Ich möchte mit dir neu anfangen. Du da vielleicht heute da bist, lass uns gemeinsam doch die Augen schließen. Und da, wo du heute da bist und sagst, Johannes, ich möchte heute vielleicht einen ersten Start oder ich möchte einen neuen Start mit Jesus machen, dann tu das doch kurz mit deiner Hand einfach sichtbar machen, wo du sagst, Mensch, ja, ich brauche heute so einen neuen Start mit Jesus oder vielleicht auch das erste Mal in deinem Leben. Einfach ganz kurz mit deiner Hand, da, wo du zu Hause bist, vielen Dank. Da, wo du zu Hause zuschaust, schreib doch ins Kommentarfeld oder melde dich bei uns, da wo du heute eine Entscheidung getroffen hast, einfach mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte, dass da, wo du deine Hand gehoben hast, lass uns doch kurz ein ganz kleines Gebet miteinander sprechen und dann lass uns das Abendmahl austeilen. Du kannst einfach mir nachsprechen, dort wo du hier bist und auch dort bei dir zu Hause. Lass uns doch das gemeinsam beten. Einfach sagen, Herr Jesus, heute bin ich hier und ich gebe dir ganz neu mein Leben. Sei du der Herr über mein Leben. Ich öffne dir heute meine Herzenstür. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Retter. Amen. Ihr Lieben, ihr dürft ruhig das austeilen. Und du darfst, kannst stehen bleiben, kannst dich hinsetzen, so wie du es möchtest. Aber ich möchte einfach uns bitten, dass wir aufeinander warten, dass solange ausgeteilt wird, wir einfach aufeinander warten. Du kannst die Zeit nehmen, einfach in der Gegenwart des Herrn zu bleiben, einfach zu beten. Ne? Du kannst den Herrn deine Schafe bringen, das, was dich bedrückt. Du kannst aber auch mit ihm reden, sagen, und du wirklich ein Verlangen danach hast, von ihm einfach in dieser Zeit, in dieser Tagen gebraucht zu werden. Wenn du Verlangen danach hast, dass einfach auch Gott dir begegnet, dann warte nicht nur drauf, bis dir alles gereicht wird, sondern nimm die Zeit, streck dich aus und bete. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Vater, ich danke dir, dass du uns siehst, da wo wir draußen bei den Schafen sind. Herr, ich danke dir, dass du in unsere Herzen hineinschaust, vorbei an der Fassade, die die Menschen aufbauen, vorbei an allem dem, was glänzt und golden ist, und dass du unsere Herzen kennst. Vater, ich danke dir, dass du Menschen anders beurteilst. Danke dir, Herr, dass du so tief in uns hineinschauen kannst und uns kennst. Herr, und dadurch, dass du unsere Herzen kennst, brauchen wir uns auch nicht vor dir verstecken. Dadurch, dass du unsere Herzen kennst, brauchen wir auch keine Angst vor dir zu haben. Weil wenn du deine Hände ausstreckst, wo du uns doch so tief und innerlich kennst, Herr, da wollen wir es nicht mehr zurückhalten, sondern wirklich auf dich zurennen. Herr, und ich glaube, dass du wirklich einen Plan für einen von uns hast. Herr Jesus, du rufst uns und du salbst uns, Herr, in dieser Zeit wirklich einen Unterschied zu machen. Herr, auch wenn das Leben in den nächsten Tagen vielleicht erstmal anders sein wird, wissen wir doch, Herr, dass eines Tages du uns gebrauchen wirst für deine Herrlichkeit und für deine Ehre. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns erwählt hast und ausgesucht hast. Du hast den Samuel losgeschickt, um den König zu suchen, den du ausgesucht hast. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns ausgesucht hast. Und Heiliger Geist, ich bitte dich wirklich, dass du neu auf uns fällst. Dass heute, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wirklich eine frische Kraft von dir einfach auf uns kommt. Dass so wie David dort gesalbt wird mit dem Heiligen Geist, dass heute wir gesalbt werden mit der Kraft von oben her. Herr Jesus, ich will dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass dein Blut geflossen ist für die Vergebung unserer Sünden. Danke, dass du dein Leib hingegeben hast. Durch deine Striemen ist uns heil geworden, Herr. Dafür danke ich dir. Singen jetzt noch gleich ein Lied. Wenn dann der Wein einfach durchgegangen ist, lass uns das gemeinsam dann nehmen. da wo du den Wein bekommen hast, nimm doch das Abendmahl. Christi Blut ist für euch vergossen, da auch wo ihr zu Hause seid. Und Leib Christi für euch gebrochen.